SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 13.
15. Juni. Mein lieber Nash, lebe wohl, Einsamkeit. Catherine und die Kinder sind am Montag eingetroffen. Es ist schön, sie zu sehen, aber im Hause herrscht jetzt ein solcher Lärm, dass es mir vorkommt, als hätten sie die Großstadt in die Berge mitgebracht. Wäsche wird aus Kisten ausgepackt, Hüte kommen zum Vorschein, das Zinngeschirr muss Porzellan weichen. Kay ist zunächst angenehm überrascht. Seit einem Jahr muss ich die Proteste wegen des Umzugs über mich ergehen lassen. Die Vorwürfe, ich würde meine Kunst über meine Familie stellen, meine Kinder zu einem Leben in der Wildnis verdammen, etc. Erst als sie erfuhr, dass sich sowohl die Fitzroys als auch die de Groots hier im Bezirk Häuser gekauft haben, schien sie besänftigt. Dass ich in der Stadt beinahe verrückt wurde, dass ich am Ende meiner Kräfte war, spielte für sie keine allzu große Rolle. Am Ende waren es die Fitzroys und die de Groots, die sie zur Überzeugung brachten, man könne erwägen, den Staub und die Menschenmassen hinter sich zu lassen. Ich hätte wissen müssen, dass die Flitterwochen nicht ewig wären. Als wir das Haus kauften, sagte sie mir gleich, es sei zu klein. Ich überredete sie, den Sommer abzuwarten und sich an den ländlichen Charme zu gewöhnen. Aber jetzt weiß ich, dass dieser Plan von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Die Frage war nur, woran genau sich ihr Zorn entzünden würde. Ich hätte gewettet, dass es die Stube wäre, die zu klein ist, um mehr als eine Familie zu beherbergen. Aber stattdessen ist der Übeltäter der Schornstein. Jawohl, das arme Ungetüm, dessen Vergehen allein darin besteht, dass er, wie die meisten alten Schornsteine, mitten im Haus platziert wurde, so dass Kay sich keine große Eingangshalle einrichten kann, um standesgemäß ihre Gäste zu empfangen. Sie hat natürlich recht, aber rissen wir ihn heraus, so würde das ganze Haus in sich zusammenfallen. Lösen lässt sich das Dilemma nur auf eben jene Weise, wie ich es von Anfang an befürchtet habe. Wir werden einen weiteren Flügel bauen, und zwar noch diesen Sommer. Travers hat in der Stadt einen Trupp irischer Brüder angeheuert, und die werden den Anbau binnen Wochen fertig haben, sagt er. Ich finde Travers Enthusiasmus geradezu irritierend. Ein altes zweistöckiges Haus zusammenzuflicken hat ihn ungefähr so sehr gereizt, wie es mich reizt, für einen reichen Schnösel ein Porträt seines hässlichen Töchterleins zu malen. Aber jetzt hat er ein eigenes Projekt. Wenigstens wollen Sie nichts abreißen. Ihr wisst ja, wie sehr ich an meinen Geistern hänge. Hier draußen reißt sowieso niemals jemand etwas ab. Man fügt immer nur hinzu, agglutiniert. Haus an Haus, Schuppen an Schuppen, wie ein monströses deutsches Substantiv. Allerorten sieht man diese wuchernden Gebilde. Ein neuer Flügel wird angebaut. Der alte wird zum Gesindehaus, das alte Gesindehaus wird zur Scheune, die alte Scheune wird zur Remise und so weiter. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Häuser begönnen, durch die Lande zu kriechen und dabei im Laufe der Jahrhunderte hier und da ihre bisherigen Erscheinungsformen zurückließen. Sie häuten sich wie Schlangen. Aber was für ein Trubel. Mein Arkadien hat sich stark gewandelt. Das Vogelgezwitscher ist ersetzt worden durch Gehämmer und Gestampfe. Kommoden werden über Dielen geschoben, Teppiche ausgerollt. Die Arbeiter diskutieren im Flüsterton, ob sie Madame beichten sollen, dass sie mit der Anrichte den Türpfosten gerammt haben. So oft ich kann, fliehe ich in den Wald. Und wenn nicht, dann verkrieche ich mich in der kleinen Hütte neben dem Haus, die jetzt neu verkleidet ist. Dort kommt manchmal eines der Kinder hereinspaziert, betrachtet mit leichtem Bedauern ein Gemälde eines Baumes oder eines Farns und stürmt dann los, um das reale Vorbild mit seinem Holzsäbel in Stücke zu schlagen. Wenn mir hin und wieder jemand ein Kompliment macht, dann höchstens Ottilie. Meine Studien der Bergschlucht findet sie nett. Die alte Landschaft mit zwei Figuren, traurig. Und meine Wasserfälle ernten ein verwundertes, hühnerartiges Kopfnicken. Wären die Kritiker doch ähnlich gnädig mit mir. WHT. PS. Ameisen haben den Kleber des Umschlags gefressen. Daher hatte ich ihn noch nicht zugeklebt. Und dann nahm ich gestern Abend zufällig wieder eure Reisen zur Hand und las eure Beschreibung der Abenddämmerung, als wir von den Azoren abfuhren. Das Gefühl, dass man eins ist mit der Welt, sich darin auflöst. Nun frage ich mich, ob es das ist, was ich suche, wenn ich male, mich darin aufzulösen. Vielleicht ist es das, was ich an meinen großen Leinwänden inzwischen so hasste. Ich stand immer im Mittelpunkt. Nicht buchstäblich, da ist kein kleiner WHT, der neckisch über die Schulter den Betrachter anschaut, wie Cole auf seinem Oxbow, sondern allein im Akt der Komposition, von dem ein Maler spricht, wenn es darum geht, unterschiedliche Teile zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen. Bei diesem Vorgang steht selbstverständlich das Subjekt im Mittelpunkt. Cole ist ein gutes Beispiel. Angeblich betrachten wir die ungezähmte Natur, aber dabei schauen wir zweifellos durch die Augen eines Menschen. Das soll nicht heißen, dass ich seine Meisterschaft anzweifle, aber er ist stets präsent. Und meine schönsten Momente sind jene, in denen ich mich auflöse. Was bedeutet das? Kann es überhaupt Kunst geben, an der der Mensch keinen Anteil hat? Vielleicht ist es das, was ich einfangen möchte. Das Tier aus der Sicht des Tieres, den Baum aus der Sicht des Baumes. Ich scherze, aber eigentlich nicht wirklich. 18. Juli. Mein guter Nash, euer Brief wurde mir auf der Straße nach Oakfield von der Tochter unseres Käsemannes überreicht. Offenbar war er irrtümlich in einen Stapel geraten, den Mr. Halfpenny dem Anwalt zugestellt wurde. Und jener übergab ihn dann einem seiner Knechte, der ihn zurück aufs Postamt bringen sollte. Doch Billy hielt es für sinnvoller, ihn stattdessen seiner Schwester zu geben, die in der Meierei arbeitet, wo wir unseren Käse kaufen. Leider vergaß das dumme Ding den Brief, und erst als ihre Herrin ihn zwischen zwei Butterfässern liegen sah, nahm er seine Reise wieder auf. Und so wurde ich auf dem Weg nach Oakfield von der hübschen Willa begrüßt, die atemlos an ihrem Busen herumfummelte und errötend nach dem Brief suchte, der sich, wer wollte ihm das verdenken, im warmen Dekolleté zusammengerollt hatte und nicht herauskommen wollte. Schließlich fand sie ihn und drückte ihn mir in die Hand. Sie lief davon, während ich ihn auf der Straße las. Ich habe ihn immer noch vor mir liegen. Dort, wo sie ihn mit ihren Butterfingern angefasst hat, ist er transparent geworden und er duftet himmlisch. Wenn doch jeder Brief mit solcher Hingabe zugestellt würde. Es gäbe viel zu schreiben, aber ich fasse mich kurz. Ja, kommt uns besuchen, lasst alles stehen und liegen, lauft, schwimmt, fliegt. Nehmt den ersten Zug. Ihr müsst nichts mitbringen, außer eurer Wenigkeit. Es gibt eine Droschke, aber ich werde euch höchstpersönlich am Bahnhof abholen. Catherine wird protestieren, dass das Haus noch nicht fertig sei, dass es nicht passend eingerichtet sei, etc. Dabei hat Travers wahrlich magische Hände. Ich wünschte, ihr wärt hier, um es mit anzusehen. Balken, Dach, alle Wände und die Hälfte des Fußbodens. Er hat die Scheune versetzt, damit sie als Remise dienen kann. Ihr habt richtig gelesen. Versetzt. Das ist eine Kunst, die man in dieser Gegend bereits beherrschte, als man noch Baumstämme aus dem Wald rollte. Als ich eines Morgens aufwachte, hatte er die Scheune auf Schraubböcke gestellt und dann kamen 22 Ochsen unsere Straße heraufgepoltert. Die schnaubten wie die Stiere des Gerion. Die Scheune ächzte, protestierte, knarrte, als sie über den Hof gezogen wurde, bis sie sich Wand an die Hütte schmiegte. Nun ja, so ganz Wand an Wand nicht. Wir mussten einen kurzen Gang bauen, um beides zu verbinden. Und mit wir meine ich die Iren, die hier die gesamte Arbeit erledigen. Aber jetzt dient meine einstige Scheune als Remise und man kann, ohne mit einem einzigen Regentropfen in Berührung zu kommen, von der Kutsche durch die Hütte und das alte Haus bis in die geräumigen Zimmer des neuen Hauses gehen. Im Zuge dessen kann ich die Hütte natürlich nicht mehr als Atelier nutzen, zumindest wenn ich dort ungestört sein will. Dazu dient mir fortan das alte Gesindehaus nach hinten heraus. Erst war es etwas dunkel, aber wir haben eine Veranda angebaut, so dass ich nun auf die alten Obstgärten und die Kastanien in all ihrer Pracht blicke. Sie ist nach Norden ausgerichtet, so dass ich im Winter wohl frieren werde, aber immerhin fühle ich mich hier mehr im Wald als im Haus. Anbei eine Skizze. Daran hätte ich früher denken sollen. Ich hätte das Haus vorher malen sollen. Dann wüsstet ihr den jetzigen Zustand mehr zu schätzen. Versucht Folgendes. Legt eure linke Hand auf die Scheune, die rechte auf das große Haus. Dann werdet ihr zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wie ich das Anwesen vor 7 Monaten vorgefunden habe. Freilich ist wichtiger, was ihr nicht sehen könnt. Es gibt ein Zimmer für euch und Clara und ein weiteres für die Kinder. Und auch wenn einige Wände noch nicht tapeziert sind und die Regale leer sind, bin ich zuversichtlich, dass ihr es hier behaglich und ruhig finden werdet. Ihr werdet merken, dass mir euer Wohlgefallen sehr am Herzen liegt. Denn sollte es euch hier missfallen, kommt ihr möglicherweise nicht wieder. WHT PS. Diese Natur. Die Apfelbäume tragen erste Früchte. Walderdbeeren gibt es bereits. Pilze mit Schirmen groß genug, dass sie Schutz vor Regen bieten. Die Goldrauten wippen, wenn ich vorbeigehe, als wären sie alte Bekannte, die mir zunicken. Schnecken hinterlassen Hieroglyphen auf der Rinde der Buchen. Eine letzte Beobachtung. Ein Reiher in der Krone eines Baumes. Erstaunlich, dass er so hoch droben sitzt. Ich hatte immer geglaubt, diese Vögel warteten bloß durch die Sümpfe, aber der da oben straft mich Lügen. 20. August. Mein lieber Nash, der erste Apfel. Ich kann kaum mehr darüber sagen, als dass ich am liebsten mit diesem Wunderding in der Hand in die Stadt gerannt wäre und unterwegs mit meinen Hallelujas die Krähen aufgeschreckt hätte. Fortan sollte es verboten sein, irgendetwas anderes einen Apfel zu nennen. O Atalante, früher hielt ich sie für eine Närrin, doch um solches Gold zu kosten, hätte auch ich mich jedem Freier hingegeben. Nie wieder werde ich kichern, wenn ich an den Porträts von Alice und Mary mit ihren Äpfeln à la Eva und ihrem Lächeln à la La Joconde vorbeigehe. Von nun an werde auch ich mich ausschließlich mit einem solchen Apfel in der Hand porträtieren lassen. Ich musste fast weinen bei dem Gedanken, dass ich mein halbes Leben verschwendet habe, bevor ich ihn kosten durfte. Wir sollten unsere Almanache in Stücke reißen und unser Leben neu datieren, auf die Zeit vor und nach diesem Apfel. Mein erster Gedanke? Ich will meinem guten Freund in der Stadt eilends einen Scheffel davon schicken, besser noch zwei, damit er sich selbst überzeugen kann, wie wohlschmeckend sie sind. Aber welcher Angler gibt schon gerne seinen Köderpreis? Daher mein zweiter Gedanke. Kommt her, damit ihr selbst von diesem Baum kosten könnt. Wenn ich euch damit nicht locken kann, dann weiß ich nicht, womit sonst. WHT 8. September. Mein lieber Nash. Nun denn, waren es die Äpfel? Ich weiß, ihr hattet ohne dies vorherzukommen, aber ach, der Zufall erscheint mir doch allzu verdächtig. Doch beleidigt bin ich nicht. Ich würde für diese Früchte ja selbst um den halben Erdball reisen. Wie auch immer, hiermit bestätige ich, 13. September der Abendzug. Ich werde euch voller Spannung erwarten. Ich habe niemandem davon erzählt, dass ihr anreist, damit die Lokalpresse keinen Wind von meinem illustren Besucher bekommt. Zieht euch den Hut tief ins Gesicht. WHT 19. September. Nash? Schnappt euch eure Pfeife, macht es euch im Sessel bequem. Dies wird ein langer Brief, aber anders geht es nicht. Wie bittersüß euer Abschied war. Ich vertraue darauf, dass ihr nach eurer Reise wohlbehalten heimgekommen seid. Wir Zurückgebliebenen können uns nicht entscheiden, welche Stimmung uns angemessen scheint. Sollen wir uns im schwindenden Schein, den eure strahlende Präsenz hinterließ, sonnen? Oder ob eure Abreise betrübt sein? Ottilie und die Knaben schmollen, da ihre Spielkameraden wieder fort sind. Nur das Versprechen eurer baldigen Rückkehr kann sie aufmuntern. Catherine widmet sich dabei abwechselnd einer von zwei Beschäftigungen. Entweder liest sie in dem Exemplar der Reisen, das ihr für sie signiert habt, und platzt dabei immer wieder heraus, das war aber auch schön, nicht wahr? Oder sie ärgert sich über den rustikalen Zustand eurer Unterkunft, wobei sie sich kaum von meinen Beteuerungen beeindrucken lässt, welch gute Gastgeberin sie war. Und ich? Ich halte es mit meinen Kindern und denke, genau wie uns euer Besuch gefreut, so sehr hat uns euer Abschied gereut. Wenn ich daran denke, dass ihr bloß eine Woche hier wart, es fühlte sich zugleich an wie eine Minute und wie ein ganzes Leben. Euch gleicht niemand, den ich kenne oder jemals kennenlernen durfte. Mein einziger Trost, und es ist beileibe kein kleiner, ist die Erkenntnis, welch glückliches Geschick mir das große Glück eurer Freundschaft beschert hat. Denn das war es, Geschick. Wenn ich daran denke, was alles geschehen musste, damit wir einander kennenlernten, und was alles hätte geschehen und unser Zusammentreffen hätte verhindern können. Was, wenn P. sein Fest nicht gegeben hätte? Was, wenn einen von uns das Fieber heimgesucht hätte, das in jenem Sommer grassierte? Was, wenn das Unwetter einer unserer Droschken aufgehalten hätte? Was, wenn ich einer meiner melancholischen Stimmungen verfallen wäre und seine Einladung ausgeschlagen hätte? Oder so, was, wenn ich gekommen wäre, doch wir zwei bei dem Aufstieg auf den Green Hill nicht so nahe beieinander gegangen und somit nicht ins Gespräch gekommen wären? Ich erinnere mich noch gut daran, wie die neidischen Blicke aller auf mich gerichtet waren, wie wenig ich selbst glauben konnte, was mir widerfuhr, welche Qualen mir die Vorstellung bereitete, ihr könntet mich jeden Moment langweilig finden und euch jemand anderem zuwenden. Jawohl, ich wusste, dass ich den einzigen Freund gefunden hatte, dessen mein Leben bedurfte. Wie sich unsere Worte überschlugen! Ich sah, wie die Umstehenden uns beobachteten und wusste, dass sie sich fragten, worüber wir uns wohl unterhielten, welche Magie uns so beschäftigen könnte. Aber so war es. Und von jenem Augenblick an spürte ich eine Freude, wie ich sie noch nirgends erfahren hatte. Nun, ich brauche diese Geschichte wohl kaum noch einmal zu erzählen, aber ich denke just in diesem Moment daran, wie wenig sich geändert hat. Daran, dass wir im Handumdrehen Freunde waren und wie sich unsere Freundschaft auf unserer gemeinsamen Europareise vertiefte. Und doch liegt gerade darin das Rätselhafte, denn eigentlich sollte ich mit dieser Freude zufrieden sein. Zufrieden, wie Catherine zufrieden ist. Zufrieden wie nach einer reichhaltigen Mahlzeit. Aber eine Mahlzeit sättigt. Ihr bemerktet gestern, erst gestern, ich schiene nicht ganz ich selbst zu sein. Falls ich weniger zuvorkommend war als sonst, so lag das nicht etwa daran, dass ich euch auf irgendeine Weise zu täuschen beabsichtigte. Ich war schlicht das Opfer meiner Launen. Ich fürchte, ich drehe mich allmählich im Kreis. Werter Freund, darf ich euch ein Geständnis machen? Als wir nach Herkulaneum getrennte Wege gingen, dann nicht etwa, weil ich, wie ich behauptete, einen Brief erhielt, der von meinem kranken Vater berichtete, es war etwas anderes. In die Freude, die ich bis zu jenem Moment empfunden hatte, mischte sich das Gefühl, dass sich vor uns ein Abgrund auftat, den zu überschreiten ich mich nicht getraute. Drücke ich mich zu vage aus? Ich gehe davon aus, dass ihr genau wisst, von welchem Moment ich spreche. Von dem Abend nach unserem Abendessen in La Spezia, als wir gemeinsam durch die verwinkelten Gassen oberhalb des Golfs schlenderten und einander an der Kreuzung der Gassen, die zu unseren Unterkünften führten, gute Nacht sagten. Wir schwiegen bereits eine Weile. Für uns eine wahre Seltenheit. Und in jenem Schweigen spürte ich etwas zwischen uns, das seitdem Green Hill da war, das jedoch schlummerte, unfähig sich zu offenbaren, bevor es uns gelang, die mächtigen Fesseln der Gesellschaft abzuschütteln. Ein Abgrund, eine schlummernde Kreatur. Ich bringe meine Worte durcheinander, aber ich vertraue darauf, dass ihr, Erasmus, einen Sinn darin finden werdet. Kurzum, das war der Grund, dessen wegen ich heimfuhr. Mein Wunsch, das Wunder unserer Freundschaft zu bewahren und jene vollkommenen Tage nicht zu gefährden, indem ich voller Gier nach mehr verlangte. In meiner Familie gab es durchaus einen Kranken, aber es war nicht mein Vater, wie ich euch vorgaukelte. Oder vielleicht so. Manchmal, werter Freund, frage ich mich, ob ich mir das Haus hier oben in den Wäldern gar nicht gesucht habe, um Ruhe und Frieden zu finden, sondern vielmehr, um euch zu entkommen. Lieber Nash, was in uns Menschen vorgeht, liegt jenseits meines geistigen Horizonts. Vielleicht könnt ihr es in Worte fassen. Wäre ich in der Lage zu malen, was ich zu sagen versuche, so wäre es ein ganz simples Motiv. Zwei miteinander verbundene Geister in einer Bergschlucht, schöner, als ich sie je gemalt habe. Nun, ich habe gesagt, was ich sagen kann. Wisset, dass ich nichts verlange. Sollte euch irgendetwas in dem, was ich schrieb, vor den Kopf stoßen, so seid versichert, dass ich durchaus in der Lage bin, unsere Freundschaft, so wie sie war, auf ewig fortzusetzen. Wenn ihr mir antwortet, so schreibt gerne über die Bücher, die ihr lest, über die Empfänge, die ihr besucht und über die Orte, an die ihr gerne reisen würdet. Ignoriert mein von Zuneigung getriebenes Geschwätz und wisset einfach, dass ich euch stets verbunden bin. W. P.S. Und solch ein Postskriptum hat die Welt noch nicht gesehen. Ach, Erasmus, ich brachte diesen meinen Brief aufs Postamt nur, um zu erfahren, dass dort eurer auf mich wartete. Nahm meinen also wieder mit, entsetzt über meine indiskreten Worte, denn plötzlich war ich mir sicher, euer Schreiben wäre bloß eine höfliche Notiz, in der ihr und Clara uns für unsere Gastfreundschaft dankt. Sofort schämte ich mich. Wie nahe war ich dran, mit meinem fiebrigen Geschwafel Verrat an mir selbst zu begehen. Ich trat hinaus. Ich zitterte und wollte nicht, dass mich irgendjemand sieht. So stand ich mitten auf der Straße, als ich euren Brief las, und wurde dabei zweimal fast von einer Kutsche überfahren. Dann las ich ihn noch einmal. Es gab keine Welt mehr jenseits eurer Worte. Mögen die Kritiker darüber debattieren, welches euer bestes Gedicht ist. Für mich ist es dieser euer Brief. Als Antwort füge ich den meinigen bei, den ich zur gleichen Zeit an meinem Schreibtisch verfasste, da ihr an dem euren schriebt. Um eure Frage zu beantworten, in einer Woche wird Catherine mit den Kindern nach Albany fahren, um die letzten Septembertage bei ihrer Mutter zu verbringen. Dann bin ich hier allein. 29. September. Werter Freund, ich sende dies in aller Eile, denn du bist gerade erst abgereist, aber es gibt noch so viel, das ich dir sagen muss. Die Welt hat heute andere Farben. Der Himmel tiefblau wie Azurit, die Sonne kanarienvogelgelb, der rauschende Fluss aus Malachit. Die Blätter an meinen Bäumen hat Van Eyck gemalt. Das grüne Moos trägt einen goldenen Schimmer und selbst das Zinn glänzt wie Silber. Am liebsten würde ich jeden griesgrämigen Bürger anhalten, ihn bei den Schultern packen und schütteln, ihn zwingen, sich umzusehen und die Bäume zu bewundern, die blauen Steine, die weiße Gischt des Stroms. Woher bist du entstiegen, Erasmus? Wie kann es sein, dass ausgerechnet mir solch Segen zuteil geworden ist? Die Decke, die wir dabei hatten, werde ich so lange nicht waschen, wie ich sie vor Annie verstecken kann, ohne dass jene Verdacht schöpft. Zweimal habe ich sie mir unterwegs ans Gesicht gedrückt, um die Erinnerung an dich einzuatmen. Für mich war der Wasserfall auch ohne deine Anwesenheit bereits ein magischer Ort. Nun fürchte ich, sollte ich irgendeinen anderen Besucher dorthin führen, würde ich mich mit zitternder Hand und roten Wangen verraten. Alle Fragen darüber, was möglich ist und was nicht, schwinden, alle Scham schwindet, nie war das Leben klarer. Die Zweideutigkeiten, mit denen wir uns ausdrückten, waren zwar notwendig, aber nun kommen sie mir nichtig und allzu irdisch vor. Denn sind nicht alle Menschen bis zu einem gewissen Grad Lügner? Kurzum, ich kann so leben. Und wenn ich die Entfernung hinnehmen muss, so tue ich das auf die gleiche Weise, wie man den Winter überleben kann, indem man sich klar macht, dass danach der Frühling kommt. P.S. Du hast einen Mantel vergessen.